Das NDR2-Update um 5 mit Katrin Schlass.
Die Union will schnell entscheiden, wer Jens Spahn als Chef der Bundestagsfraktion ablöst. Die Brände im Müritzkreis sind unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Und Spanien feiert seine Fußballweltmeister. Das hatte die Union einigermaßen kalt erwischt und in den vergangenen Tagen ziemlich auf Trab gehalten. Am vergangenen Mittwoch hatte Jens Spahn bekannt gemacht, dass er und sein Mann ein Kind bekommen haben, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA. Das ist in Deutschland verboten und auch die Union lehnt das klar ab. Umso mehr haben viele empört reagiert und Spahns Rücktritt gefordert. Vor allem die, die gerade vor den anstehenden Landtagswahlen versuchen, keine Stimmen zu verlieren. Inzwischen hat sich Spahn dem Druck gebeugt und hat den Job abgegeben. Die Union will den Posten jetzt schnell neu besetzen, bis Ende Juli nämlich. Dazu die Frage an Oliver Lemke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum. Auch wenn die Umstände schwierig sind, aber ist Kanzler Merz vielleicht sogar ganz froh, dass er Spahn durch jemanden ersetzen kann, der ihm näher ist als Spahn?
Also das ist sicherlich so, dass er als Kanzler jemanden als Konkurrenten los wird, der mittelfristig ihm sicherlich auch das Amt des Bundeskanzlers hätte streitig machen wollen. Insofern gewinnt er wieder etwas mehr Spielraum, das kann man sagen, aber der Verlust ist doch schon relativ groß. Also Jens Spahn hat sich zum Stabilisator der Bundesregierung entwickelt und ist in dieser Hinsicht eigentlich ein wirklich wichtiger Schlüsselspieler gewesen. Man hat ja gesehen, wie schwierig und holprig das am Anfang gewesen ist. Jetzt hat man die Reformen auf den Weg gebracht und jetzt käme es auf den Fraktionsvorsitzenden ganz maßgeblich an, diese auch in Mehrheiten durchzusetzen. Und dass jetzt da eben halt Spahn fehlt, das ist schon eine Lücke, die auch nicht so ohne weiteres wieder ersetzt werden kann. Es geht ja auch darum, dass man ein Verständnis mit dem Koalitionspartner weiterhin aufrechterhält und das mag ja nach den Landtagswahlen im Osten schwieriger werden.
Erst hat Merz Spahn gratuliert, dann konnte er die Empörung nur bedingt nachvollziehen und am Ende hat er von einem unausweichlichen Rücktritt gesprochen. Wie sehen Sie das Krisenmanagement beim Kanzler und der Union?
Verbesserungswürdig, würde ich denken. Also es ist schon so, dass ein bisschen Merz, wenn es schlecht läuft, das Problem haben könnte, dass etwas haften bleibt an ihm. Er hat Führungskraft bewiesen in dieser Frage, aber zu spät. Und er macht auch nicht so eine ganz und gar glückliche Figur, weil ihm offenbar ähnlich wie Spahn selbst auch nicht so ganz klar war, mit welcher Wucht eigentlich aus der eigenen Partei dieser Fehler von Spahn ihn dann wegräumen würde. Und das war also kein vorausschauendes Krisenmanagement, das der Kanzler auch sozusagen gezeigt hat. Und deswegen, glaube ich, ist er am Ende des Tages ein bisschen auch davon belastet von dieser Krise.
Wie gut lässt sich das Thema jetzt abräumen und der Schaden eben vor den Landtagswahlen begrenzen?
Ja, also alles, was dafür notwendig war, hat man gemacht. Spahn ist zurückgetreten, man hat schnell und entschieden gehandelt. Man kann jetzt ohne dieses Thema den Wahlkampf führen. Aber so ein bisschen, glaube ich, wird dieses Problem der Opposition und insbesondere der AfD auch zugutekommen, weil man immer mit dem Finger natürlich auf diesen Vorfall verweisen kann. Und das ist etwas, was der CDU nicht helfen wird im Wahlkampf.
Dankeschön an den Politikwissenschaftler Oliver Lemke für die Einschätzung bei NDR 2. Das war heftig und es war gefährlich. Vor einer Woche waren in einem Waldgebiet im Müritzkreis in Mecklenburg-Vorpommern Brände ausgebrochen. Da, wo alte Munition im Boden liegt. Die ist teilweise auch explodiert. Anwohner mussten zeitweise aus den Orten raus. Feuerwehr und Katastrophenschutz waren da jetzt tagelang im Großeinsatz. Inzwischen sagen die Behörden, dass das Feuer unter Kontrolle sein soll. Auch durch den Regen teilweise ganz gelöscht sind die Brände aber noch nicht. Sven-Peter Martens, NDR 2 Brandenburg. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Tja, laut Agrarminister Backhaus ist der Brand unter Kontrolle. Du hast es gerade gesagt, ist aber noch nicht gelöscht. Der Wind, der werde wieder zunehmen. Das heißt, die Glutnester und Spotfeuer können dadurch auch wieder neu auflodern.
Es gilt ein absolutes Betretungsverbot, weil wir es hier ja mit schwer verseuchtem Munitionsgelände zu tun haben. Das gilt im Übrigen für die Einsatzkräfte und für die Bevölkerung. Das ist wirklich sehr wichtig, weil wir immer noch Temperaturen im Boden zwischen 160 und 120 Grad haben. Und da bewegt sich ja was auch in der Munition. Das heißt, die Gefahr ist doch erheblich.
Es kam laut Backhaus auch zu schwersten Detonationen. Und man könne von Glück sagen, dass da niemandem etwas passiert ist. Mindestens bis Mittwoch geht der Einsatz hier auf der Brandfläche zwischen Speck und Granzin weiter. Also, der Großbrand hier im Müritz-Nationalpark ist noch nicht gelöscht. Aber die Lage hat sich deutlich entspannt.
Was ist denn mit dem Verdacht, dass Brandstifter die Feuer gelegt haben könnten?
Es falle schon auf, dass es innerhalb von mehreren Wochen gleich zwei Brände im Bereich Neustrelitz gegeben habe, so Agrarminister Backhaus. Dann beide Male auf munitionsbelastetem Gebiet, was man ohnehin sowieso nicht betreten darf. Und dann im Müritz-Nationalpark auch noch fast gleichzeitig an verschiedenen Stellen, sagt der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Thomas Müller.
Ich habe nicht von Brandstiftung gesprochen. Ich habe nur gesagt, dass das eine Variante ist. Durch eine Glasscherbe entsteht so ein Brand nicht. Die zweite Variante, die noch möglich wäre, ist, dass aus welchen Gründen auch immer Phosphormunition sich umsetzt und dann ein Brand entsteht. Das ist auch eine Möglichkeit.
Also die Polizei ermittelt. Gesichert und offiziell ist überhaupt noch nichts bekannt, was den Großbrand im Müritz-Nationalpark ausgelöst haben könnte.
Wie gehen denn die Menschen damit um aus den angrenzenden Ortschaften, die jetzt ja wieder zurück in ihre Häuser konnten?
Ja, vor allen Dingen die Einwohnerinnen und Einwohner von Granzin, die freuen sich, dass sie jetzt wieder zu Hause sein können. Und die Anteilnahme der Bevölkerung, sei es nun aus Kratzeburg oder Dahlemsdorf, die Dörfer rundherum, die ist sehr groß. Man sieht an Straßen große Transparente, wo den Einsatzkräften gedankt wird. Also die Solidarität hier aus der Bevölkerung ist sehr, sehr groß.
Danke, Sven-Peter Martens, NDR 2 Neubrandenburg. So, Fiesta. Madrid ist heute eine große Partyzone, der Rest von Spanien wahrscheinlich größtenteils auch. Die Menschen feiern den Sieg ihrer Furia Roja bei der Fußball-WM. Und das haben die, die in den USA live dabei waren, natürlich auch schon kräftig gemacht.
Das war unfassbar. Einfach unglaublich. Es ist der beste Tag meines Lebens. Ich nenne mein Kind vielleicht Ferran.
Argentinien hat echt ein gutes Turnier gespielt und auch mehr Fans dabei gehabt. Aber wir haben den besten Fußball gespielt und sind einfach die Besten der Welt.
Es ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt.
Ja, und inzwischen ist das Team zurück in Madrid und da lassen sich Rodri, Yamal und Co. jetzt feiern von den Fans und die bejubeln wohl eben vor allem Ferran Torres. Der hat das späte und für die Spanier dann erlösende Tor geschossen zum 1:0 gegen Argentinien. Und damit ist der Europameister auch der Weltmeister. Nicolas Buschlüter beobachtet das Ganze von Wiesbaden aus. Wie werden die Fans das Team empfangen?
Also die Party wird auf jeden Fall gigantisch sein. Es gibt jetzt schon im Zentrum von Madrid zehntausende Fans, die sich auf den Weg gemacht haben ins Zentrum. Es wird großflächig abgesperrt überall. Die Spanier machen sich auf, um ihre Weltmeister zu empfangen. Aber sie ist noch nicht unterwegs. Sie ist zwar am Flughafen angekommen, vor etwa 2,5 Stunden. Aber sie hat sich jetzt zurückgezogen in ein Hotel, um sich wahrscheinlich ein bisschen frisch zu machen. Man hat beim Empfang am Flughafen aus der Ferne deutlich erkennen können, die Augenringe sind ziemlich dick. Das kann jetzt natürlich am langen Flug liegen oder auch daran, dass gestern einfach sehr, sehr lange gefeiert wurde. Auf jeden Fall machen sie sich jetzt ein bisschen frisch für den Empfang beim König im königlichen Palast La Zarzuela. Das soll um 17.30 Uhr stattfinden. Danach geht es zum spanischen Ministerpräsidenten. Und dann wird ab 19 Uhr, zumindest ist das jetzt der vorsichtige Termin, der Triumphzug durch die Innenstadt stattfinden im offenen Doppeldeckerbus. Also da wird es wirklich hoch hergehen und am Ende soll dann die große Party am Cibeles-Brunnen stattfinden, also da, wo auch Real Madrid seine Siege, seine Titel traditionell groß feiert. Da soll dann eine Riesenparty mit DJs, Überraschungsgästen und natürlich den Weltmeistern selbst stattfinden.
Und so wie die spanischen Fans ausrasten, wie erklärt sich, dass ihnen dieser Titel jetzt auch so wirklich viel bedeutet?
Also der letzte WM-Titel ist ja 16 Jahre her inzwischen schon. Es gibt also viele neue Fans hier in Spanien, die den WM-Sieg zum ersten Mal erleben. Dann kommt noch hinzu, Spanien ist natürlich ein fußballverrücktes Land und beim WM-Sieg können alle Fans durch die Bank mitjubeln, auch in anderen Regionen Spaniens und auch egal welcher Politikrichtung man angehört, denn politisch gesehen, das muss man hier sagen, ist Spanien im Moment gerade ziemlich gespalten, also hat das auch ein bisschen was Integratives im Moment und davon abgesehen war ja der Spielverlauf gestern Abend im Finale auch ziemlich einseitig. Argentinien hat ja fast überhaupt keine Chancen gehabt, also der Sieg der Spanier war ja auch damit hoch verdient.
Danke für die Infos zur WM-Fiesta in Spanien, Nicolas Buschlüter. Aber dann kam heute auch noch eine traurige Fußballnachricht. Die englische Fußball-Ikone Kevin Keegan ist tot. Seine Familie hat bekannt gegeben, dass der frühere Star des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren an Krebs gestorben ist.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.